Und jetzt kommt Werbung.
Okay, ich und mein Partner, wir sind im Urlaub echt zwei verschiedene Menschen. Ich tanke Ruhe, er sammelt Erlebnisse. Auf AIDA müssen wir uns nicht entscheiden. Wir genießen Momente zusammen. Landgang, Sonnenuntergang, Dinnerdate. Und wenn einer zwischendurch Ruhe braucht und der andere noch was erleben will, ja auch perfekt. Alles ist da. Wir bleiben nah und haben danach wieder Zeit für uns. Mehr Infos im Reisebüro oder auf aida.de.
Und jetzt geht es weiter mit der Folge. Das ist der geilste Moment, wenn du gerade noch durch die Tür oder jemand hält die Tür auf. Kennst du das? Das haben wir früher mal gemacht. Immer so die Bahn so gemacht. Und dann hat er immer so Tonsignale. Bitte Türbereich. So unser Kumpel. Der ist dann so dicklich, Alter, so hoch. Ey, Mann, Alter, was für eine geile Zeit war das, ey.
Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer neuen Folge Bratwurst und Baklava. Und ich begrüße ihn hier, den Tankritter der guten Laune, den Privatmitarbeiter bei Shell, der da die Zahlen einstellt. Ich begrüße die Tanknase Özcan Kosa. Na, wie geht's dir?
Guten Morgen, einmal Volltank, Halbtank, Zieltank. Alter. Warum bin ich jetzt Tanknase, Digga? Wie kommst du jetzt auf Tanken, Alter?
Ja, ich weiß ja, dass du einen Hammer fährst, der 27 Liter, die für 6 Kilometer verbrauchte. Für dich muss es ja eine richtig bittere Zeit sein, seit wir im Krieg sind. Das ist ja die größte Auswirkung überhaupt. Also wir sind nicht im Krieg, die anderen haben eine militärische Spezialoperation, aber bei uns steigen die Preise. Deswegen sind wir eigentlich noch betroffener als alle anderen. Das ist wirklich ganz schlimm. Und deutsche Wutbürger rasten an deutschen Tankstellen aus. Habe ich gestern gesehen, wie jemand den Shell Tankwart gewürgt hat in der ersten Reihe, so, weißt du, so über den Airwaves. Hat er seinen Kopf auf die Airwaves geschlagen, gesagt, 2,08 €, was ist hier los? Eskalationsstufe 9. Gestern habe ich den Brisantbericht gesehen, wie Leute über die polnische Grenze fahren. Da ist ein Student mit 2 Benzinkanistern mit der Deutschen Bahn nach Polen gefahren, um da 2 Benzinkanister zu füllen und mit der Deutschen Bahn zurückzufahren. Weil er am Wochenende einen Ausflug mit Freunden macht und er wollte die 20 Liter billiger bekommen. Ich stelle mir den Gedanken, wie du so in die Deutsche Bahn steigst mit 20 Liter brennbarem Benzin, halte ich für eine sehr gute Idee. Eine sehr gute Idee gewesen von dem jungen Mann.
Ja, aber schon, okay, die Idee ist blöd, aber ist heftig, Alter. Das sind ja 40, 50 Cent teurer jetzt, der Liter.
Ja, aber Özcan, du hast mitgekriegt, die Hand von Friedrich Merz, unsere Bundesregierung, hält die Hand wie ein seliger Gott über uns.
Halleluja.
Der Preis kann jetzt
Halleluja.
Nur einmal am Tag erhöht werden. Halleluja, Friedrich. Das ist ernsthaft. Das ist der Weg, wie die Bundesregierung die Tankpreise bekämpft. Nur einmal am Tag kann der Preis erhöht werden, aber er kann ganz oft gesenkt werden, was natürlich absolut nie passiert. Er wird ja nur erhöht. Das ist, ohne Scheiß, da ist auf einer Pressekonferenz eine Politikerin zu befragt worden, die aus irgendeinem Gremium stand. Und dann hat auch einer der Reporter die naheliegendste Frage gestellt. Wie soll uns das denn vor höheren Tankpreisen schützen? Das führt doch nur dazu, dass die Mineralölkonzerne einfach direkt morgens den Preis nicht auf 2,05 €, sondern auf 2,30 € legen, damit sie ihn über den Tag hinweg nicht mehr erhöhen müssen. Und das war richtig geil, weil die dann so guckte und sagte, wie meinen Sie das jetzt? Und denkst du, ja, wie meine ich das jetzt? Es ist einfach gesunder Menschenverstand. Alter. Also das ist ja komplett bescheuert alles.
Ja, aber das ist wie so, keine Ahnung, die wollen dich für dumm verkaufen. Das ist halt heftig, weißt du? Also, natürlich ist es teurer, es ist schrecklich, aber das Ding ist, dass die dich auch noch für dumm verkaufen, weißt du? Aber die das noch, also, wie sagt man so, die verkaufen dir Scheiße in...
Gold.
In Gold, ja. So, ja, hey, wir haben das jetzt, wir haben jetzt eine Lösung und...
Das ist wirklich eine der dümmsten Lösungen, die ich je gehört habe. Das ist wirklich so krass. Das ist so grenzwertig dämlich, dass man denkt, das kann doch nicht euer... Also, keine Ahnung, es gibt halt irgendwelche Diskussionen über Tankrabatt, Tankpreis, bla bla bla. Aber auf die Idee zu kommen, die Konzerne dürfen es nur noch einmal am Tag erhöhen, deswegen sind wir jetzt safe, das ist so doof. Dass einem 5-jährigen Kind würde der Denkfehler dabei auffallen und die Bundesregierung verkauft einem das so wie, ey, macht euch keine Sorgen, jetzt kann nichts mehr passieren. Jetzt fahrt ihr morgens an die Tanke und es ist einfach direkt 40 Cent teurer. Mhm. Das Krasse finde ich halt, das Seltsame ist ja, da bricht so ein Konflikt aus, wie immer man das auch bewerten möchte, da bricht so ein Konflikt aus Und dann denkt man so drüber nach, okay, was passiert jetzt? Und in allen europäischen Mitstaaten steigen die Preise, aber in Deutschland mit Abstand am meisten. Und keiner kann so richtig erklären, warum.
Ja, das ist genauso wie in Deutschland die Handypreise, also die Mobilfunkverträge am teuersten sind, in Deutschland die Strompreise am höchsten sind. Ich keine Ahnung, Monok, bei uns ist alles immer teurer.
Weil es uns so gut geht, Ötze. Weil wir in Deutschland einfach, weil die Leute, weißt du, die normale Aldi-Kassiererin, die geht abends nach Hause, die zählt ihre 500-Euro-Scheine und dann flippt die aus in ihrer Villa, weißt du, weil es uns allen so wahnsinnig gut geht. Ich verstehe es wirklich nicht. Also es ist absurd.
Für Pendler ist das gerade Katastrophe, Alter. Du musst mal, also man, immer wenn man Pendler hört, denkt man an den Außenmitarbeiter einer Versicherung. Aber Pendler sind ja auch voll viele Leute, zum Beispiel hier in der Region, Leute, die in Heilbronn wohnen und jeden Tag zu Mercedes fahren. Weißt du, die leben zwar in Heilbronn, aber arbeiten halt im Werk in Stuttgart.
Was ist der Abstand dazwischen? Ich kenne mich da nicht.
So 60 Kilometer, 50, 60 Kilometer, weißt du. Und das jeden Tag halt. Das sind 120 Kilometer. Und wenn du mal überlegst, also 40 Cent Erhöhung, kannst du mal, guck mal, ich habe letztens mein Auto vollgetankt. Normalerweise bin ich da immer bei so 120 ungefähr, oder? Nee, was laber ich, Alter? Nee, normalerweise so 80 Euro. Aber irgendwie war es jetzt, habe ich die Zahl gesehen und ich war so, ey, willst du mich verarschen, Alter? Also uns ist es ja egal. Also nicht egal, es ist teurer.
Und aber ist egal. Ich wische mir mit den 100-Euro-Scheiben einfach die Tränen auf den Gesicht.
Nein, Bruder, aber
ja, verstehst natürlich du, wir ist müssen für uns jetzt nicht so schlimm für den Otto normal.
Wir müssen jeden Cent nicht fünfmal umdrehen, bevor wir ihn ausgeben. Aber verstehst du, Leute, die halt hart arbeiten und sowieso gerade jeden Euro fünfmal umdrehen können, weil halt jetzt auch die wirtschaftliche Lage, alles wird teurer, Inflation etc.
Aber stell dir mal vor, du hast eine Spedition oder so, ne? Also du hast Logistikunternehmen, du hast irgendwie 10 LKWs oder so und die verbrennen, weißt du, die nehmen ja nicht 6 Liter Sprit 100 Kilometer.
Ja, klar.
So, wie viel teurer das für dich ist? Und,
das ist ja ein Teufelskreis.
Das ist für die gesamte Gesellschaft, ist das eine Belastung? Klar, in Relation zu dem, was jetzt gerade in anderen Gesellschaften abgeht, geht's noch, aber es ist trotzdem eine seltsame Situation. Und trotzdem, einfach um die Spritpreisbremse zu umgehen, hast du die News gelesen letzte Woche aus, wo war das? Keine Ahnung, wo, in Rheinland-Pfalz oder so, hat ein Jugendlicher einen Bus geklaut.
Bester
und
Mann.
Und ist mit dem Bus losgefahren.
Bester Mann, Alter.
15-Jähriger hat einen Bus aufgebrochen von den Verkehrsbetrieben. Und das Beste ist, dass er damit seine 14-jährige Freundin zur Schule gefahren hat. Das finde ich ein richtig geiler Move. Also einfach, wenn du vor der Schule vorfährst, mit so einem Bogestra 15-Meter-Bus, weißt du, mit so einem Kugelgelenk in der Mitte, und dann vorne nur deine Freundin aussteigt. Das ist noch geiler, als wenn sie aus dem Porsche aussteigt. Wenn du direkt mit dem Bus die 14-Jährige. Wie krass das ist. Und die haben es nicht gemerkt. Also in der Meldung stand, dass sie es nicht mitgekriegt haben, weil man dachte, also die haben wohl gemerkt, dass der Bus weg ist, aber die haben einfach gedacht, ein anderer Busfahrer hat sich vertan und hat den falschen Bus genommen. Und dann ist der stundenlang mit diesem Bus durch die Gegend gefahren. Was ja ehrlich gesagt auch krass ist, dass er das konnte. Also ich muss sagen, ich fand als Kind Busfahrer jetzt nicht den geilsten Job der Welt, aber ich habe schon immer gedacht, wenn die so durch die Innenstadt gefahren sind, du kennst das ja, wie die dann so ausscheren müssen, damit die um die Ampel kommen und so.
Mhm.
Dass ein 15-Jähriger das ohne Training schafft, ohne die Kiste irgendwo reinzusetzen, ist schon, also der hat auf jeden Fall eine goldene Zukunft am Steuer vor sich.
Er ist ein Motherfucker, Alter. Also wenn ich einen Mann heiraten würde, wäre ich dieses Mädchen. Ich würde auf jeden Fall den Typen, der war so zu Hause und der so, meine Freundin kommt zu spät. Weißt du, die hat ihn angerufen, die hat ihm so geschrieben, so, scheiße, ich hab den Bus verpasst heute Morgen, ich habe dann den Anschlusszug nicht bekommen, ich weiß nicht, wie ich es machen soll. Und der so, ich klär das. Weißt du? Und dann ist der an diese Busstation und der so, scheiße, ich muss jetzt einen Bus klauen. Und dann ist er so über den Zaun gestiegen, hat das so aufgecheckt und so. Und dann wahrscheinlich noch nebenher ein Tutorial oder ChatGPT, hey, ich habe einen Bus dieser Marke, wie fahre ich den?
Wahrscheinlich weißt kann du, dir KI das wirklich erklären. Welche ja, Knöpfe du drücken
natürlich,
musst und so.
Natürlich, du machst ein Foto von der Armatur und sagst dann, wie soll ich fahren? Auf der anderen Seite natürlich schrecklich, weil er Menschenleben in Gefahr gebracht hat. Alter, musst du jetzt auch mal
wir
überlegen.
Wir verurteilen das.
Ja. Ja, also wenn man mal die Comedy wegnimmt, ist krass, Digga. Das ist halt ja, so ein
das hätte richtig,
Fahrzeug, Alter.
Das hätte richtig, richtig scheiße ja. ausgehen können. Also da hätten aber Leute mal draufgehen können. Ist es nicht, deswegen kann man ja. darüber schmunzeln. Aber natürlich ist muss man sagen, lebensgefährlich. Wenn der Scheiße gebaut hätte und wäre irgendwie über Menschen drüber gefahren, dann würde sich die Meldung ganz anders lesen. Trotzdem Romantik. Fand ich es irgendwie einfach krass, dass halt 15-Jähriger überhaupt diesen Bus fahren kann. Also ich würde mir das, und ich habe seit 22 Jahren Führerschein, ich würde mir das nicht zutrauen, jetzt so einen Bus zu fahren, weil das ja einfach komplett anders ist von den Maßen her und so.
Ja.
Bester aber geil wäre doch, wenn er den Linienbetrieb aufrechterhalten hätte, weißt du, einfach nur um so ein bisschen ja. Macht auszuüben. Wenn man immer so eine Bushalte gefahren wäre, das ist ja der eine Moment im Leben eines Bus- oder Straßenbahnfahrers, wo die Macht so richtig zu spüren ist. Wenn du einen siehst, der noch so über die Ampel rennt, um den Bus oder die KVB, also die Straßenbahn zu kriegen und dann genau... Das ist ja, glaube ich, die absolute Meisterschaft, die man nach Jahren am Steuer erreicht, dass man genau den Punkt kennt, wo die Tür sich schließen muss, dass er es nicht mehr schafft. Weißt du, ja. wo noch so die Hoffnung besteht und die Person so den Arm ausstreckt und dann so im allerletzten Moment schließt du die Tür. Das ist in Köln zum Beispiel, ich bin früher halt viel KVB gefahren, weil ich in der Kölner Innenstadt wohnte. Das ist der absolute Standard, dass du siehst, wie der Straßenbahnfahrer wartet auf den Moment, dass er jetzt irgendwo am Horizont so eine Mutter mit so zwei Einkaufstüten sieht, weißt du, die so losrennen. Fällt ihr noch so irgendwie die preiswerte Marmelade aus der Tasche raus und sie rennt und schreit noch und dann genau in dem Moment, wo sie an der Tür angekommen ist, zack, Tür zu und los.
Ja. Das ist der Moment, Digga, wo deine Welt zusammenbricht. Weißt du? Du rennst, deine Lungen brennen, du winkst dem U-Bahn-Fahrer so vom Weiten noch, er sieht dich, weil du ihm erst entgegenlaufen musst und dann um die Bahn herum dann auf
das auf ist richtig Gleise, unangenehm, wenn man am Führerhäuschen vorbeilaufen muss, genau.
Ja, und dann fährst du, springst du rüber, gehst auf den Bahnsteig, rennst, Alter, und dann drückt er genauso, wie du sagst. Und dann, du hörst nur dieses
ja, genau, dieses Geräusch.
Und dann macht's genau das genau vor deinem Gesicht macht's dann zu.
Dieses, und dann, das ist das, Alter, das nennt man auch das hydraulische Fuck you. Weißt du, das ist einfach das hydraulische Fuck you.
Genau, genau. Und dann schlägst du so noch gegen die Scheibe. Verdammt, das darf nicht wahr sein. Und alle in der Bahn denken sich so, was ist das für ein Assi? Weißt du? Aber die haben dein Struggle nicht gesehen. Die haben, das ist jedes Mal, wie wenn du einen 100-Meter-Sprint machst, und dann dein Trainer sagt, das war nicht schnell genug. Das war nicht schnell genug, weißt du? Aber irgendwann, wenn du es, der beste Moment ist aber, wenn man es schafft. Das ist der geilste Moment, wenn du gerade noch durch die Tür oder jemand hält die Tür auf. Kennst du das? Das haben wir früher
immer
gemacht.
Ich halte immer die Tür auf.
Einer war immer schneller bei uns und dann hatten wir so einen Kumpel, der war ein bisschen langsam und dick. Dann hast du immer so die Bahn so gemacht. Und dann hat er immer so Tonsignale. Bitte Türbereich. Und alle so, ey, mach mal Türbereich frei. Und dann ist unser Kumpel so. Der ist dann so dicklich, Alter, so hoch, ey, Mann, Alter. Was für eine geile Zeit war das, ey.
Wo ich beneide aber ehrlich gesagt keinen Bus, also so im städtischen Betrieb Bus- oder Bahnfahrer, also die Leute, die das fahren, also die Fahrer des. Und jetzt kommt Werbung.
Basti! Ich sag's, wie es ist. Wir haben jahrelang geredet, Bro. Aber jetzt wird verkauft.
Naja, eigentlich müssen wir das echt mal machen, Leute. Ich meine, wir hatten ja bei Bratwurst und Backler, weil die Show schon mal probiert, unser eigenes Produkt auf der Foodmesse zu kreieren. Also so ein Snack halt.
Ja, das ist ja kein Snack. Also nennen wir es lieber deutsch-türkische Kulinarik auf höchstem Eskalationsniveau. Die Bratlava ist ja so eine Mischung aus Bratwurst und Backler.
Außen süß, innen würzig. Oder andersrum. Das klären wir noch in der Produktentwicklung.
Genau, aber genau da kommen wir zu Shopify. Mal angenommen, wenn wir die Bratlava wirklich verkaufen, wo machen wir das eigentlich?
Naja, aus dem Kofferraum wird schwierig, ne? Gesundheitsamt ist nicht einverstanden. Also würde ich sagen, nehmen wir Shopify.
Genau, Shopify ist die Commerce-Plattform, mit der wir unsere Bratlava überall verkaufen können, auf allen beliebigen Vertriebskanälen verkaufen. Von dem persönlichen POS-System über E-Commerce-Plattform und sogar auf Social Media und Marktplätzen wie Facebook, Instagram und eBay.
Und das Beste, Produkte einstellen, Lager verwalten, Bestellungen und Zahlungen abwickeln, gibt's alles an einem Ort. Kein Chaos, kein Wo ist die Rechnung, kein Excel-Drama.
Shopify ist gemacht für Deutschland, rechtskonform und super einfach zu bedienen. Egal, ob du jetzt gerade erst gründest oder dein bestehendes Business vergrößern willst.
Bereits 10.000 deutsche Unternehmen vertrauen Shopify. Und da ist alles bei. Vom Startup bis zum Traditionsbetrieb. Das heißt, wenn unsere Bratlava durch die Decke gehen, Shopify wächst einfach mit.
Und jetzt mal ernsthaft. Vielleicht habt ihr selbst so eine Idee. Ein Produkt, das euch nicht loslässt. Etwas, das es noch nicht gibt. Vielleicht kein Bratlava, vielleicht was Seriöses. Oder was noch Verrückteres.
Dann macht's nicht nur im Kopf, macht's im Shop. Testet Shopify kostenlos und bringt euer Geschäft auf ein neues Level. Auf shopify.de.
Gemacht für Deutschland. Powered by Shopify. Den Link findet ihr natürlich auch nochmal in unseren Shownotes. Peace.
Wagens, weil ich glaube, du musst dich mit so viel Scheiße rumschlagen. Ich habe dir nochmal meine Story von dem KVB-Fahrer erzählt, der den Typen an Karneval ausgenockt hat. Der war aber ziemlich smooth so. Der hat einfach Jack Sparrow ordentlich die Perücke von der Rübe gekloppt. Aber ich habe auch letztens ein Video gesehen, ich glaube Berlin war das. War Berlin, da hat einer mitgefilmt, wie so eine Frau sich beschwert und die hat wohl den Busfahrer angeschrien. Keine Ahnung, der Kontext war nicht klar, warum sie ihn angeschrien hat. Und dann ist er halt so ganz ruhig nach hinten gekommen, hat gesagt, hören Sie zu, ich mache den Job hier 10 Stunden am Tag, ich habe keinen Bock, dass Sie mich anschreien. Die können normal mit mir reden, Sie steigen jetzt aus. Und dann hat die einen Aufriss gemacht, ich steig hier nicht aus, ich rufe jetzt die Polizei. Und alle so, können Sie jetzt bitte aussteigen? Die sagen so, ach, jetzt verschwindet, und ohne Scheiß. Kennst du diese Internetvideos, wo du selber, also wo du zuguckst und so denkst, boah, ich würde ja jetzt gerne eine reinhauen. Einfach, ja, weil diese Frau war so ätzend, einfach von ihrer ganzen Attitüde. Ja. Ich glaube, die hatte auch irgendwie entweder einen Sitzen oder war nicht ganz dicht, aber dann meinst du so, jetzt verschwören sich ja alle gegen mich und denkst so, Alter, alle wollen nur nach Hause, du blöde Bitch. Du hast den Busfahrer beleidigt, du steigst jetzt einfach aus und nimmst den nächsten Bus. Und dann hat die einen Aufriss gemacht, da muss die Polizei kommen. Das hat irgendwie insgesamt 2 Stunden gedauert, die Aktion, nur damit sie klären konnte, dass sie trotzdem im Unrecht war.
Das ist, erstens machst du den Leuten komplett den Tag kaputt. Also der Bus hat Verspätung durch dich. Weißt du, nur
80
weil
Leute, Tag im Arsch.
Ja. Ja. Ich erzähle dir mal eine Geschichte. Ich war jetzt am Flughafen Stuttgart, ich musste nach Berlin fliegen. Mhm. Jetzt vor ein paar Tagen. Das Ticket habe nicht ich gebucht, sondern die Produktionsfirma, RTL.
Mhm. VIP, okay? Ötze.
Mhm. Genau. Und jetzt musst du dir vorstellen, ich habe ein Handgepäck dabei, sonst nichts. Und ich habe halt nicht aufs Ticket geschaut, was sie gebucht haben. Und da stand drin, die haben mein Aufgabegepäck gebucht. Okay.
Mhm. Welche Fluglinie?
Eurowings. Eurowings.
Ah, okay.
Ein Aufgabegepäck und ich hatte einfach ein kleines Handgepäck. Also, ja, aber bei Eurowings ist ein kleines Handgepäck, eine Computertasche und ein großes Handgepäck, das kleine Handgepäck, was man halt Handgepäck nennt. Du weißt, diese kleinen Trolleys.
Ein Trolley, ja. Aber das gilt nicht als Handgepäck bei Eurowings. Das gilt als Handgepäckskoffer, glaube ich.
Nee, großes Handgepäck, ja.
Großes Handgepäck.
Jetzt, genau. Eine kurze Vorgeschichte. Ich war letztens bei Eurowings auch. Ich steig ein und dann hieß es, hey, es gibt keinen Platz mehr fürs Handgepäck. Ich muss jetzt mein Handgepäck
aufgeben.
Genau, und dann vorne abgeben und dann, bevor ich ins Entschuldigung, ins Flugzeug einsteige und dann tun die das unten in den Kofferraum halt. Auf jeden Fall, ich scanne mein Ticket, die so eine jüngere Dame steht da und ist grün und die sagt durchlaufen, ich laufe gerade durch und auf einmal, Alter, eine ältere Dame, ihre Kollegin, hallo, sie kommen zurück, Sie können da nicht, Sie haben kein Handgepäck aufgegeben. Kommen Sie zurück, das müssen Sie jetzt nachzahlen.
Dass sie dich vor immer allen, richtig picken, das ist so geil.
Digga, vor allen Leuten. Und ich laufe zurück.
Da waren
und
sicherlich ein paar drunter, die dich auch erkannt haben, ne?
Ja, natürlich. Weißt du, und dann habe ich so zu ihr gesagt, entschuldigen Sie, ich habe das Ticket nicht gebucht. Ich weiß es nicht, ich muss mal kurz nachgucken. Also ich habe mein Handy gerade, ich muss kurz nachgucken. Die so, Sie zahlen jetzt 60 Euro. Also... Und jetzt musst du dir aber vorstellen, hinter mir stehen immer noch 100 Leute. Also, ja, oder neben mir laufen noch vorbei. Also, es ist jetzt kein Zeitdruck und wir sind 20 Minuten vor Abflug. Also, es ist noch genug Zeit. Und ich so, ja, aber entschuldigen Sie, ich muss ganz kurz in mein Ticket. Sie zahlen jetzt 60 Euro, Digga. Dann habe ich irgendwann gesagt, ich schaue jetzt auf mein Ticket. Weißt du? Ich gucke aufs Ticket, tatsächlich steht da drin, Aufgabegepäck und dann kleines Handgepäck. Dann habe ich zu ihr gesagt, verzeihen Sie, aber dann habe ich ihr das mit dem Handgepäck gesagt. Ich so, was macht denn das jetzt für einen Unterschied? Nee, Sie zahlen jetzt diese 60 Euro. Und ich so, okay, ich zahle sie. Weißt du? Ich zahle sie, ist ja jetzt kein Problem. Und dann habe ich zu ihr gesagt, aber das geht doch freundlicher. Ich so, Sie können doch einfach zu mir kommen und können einfach zu mir sagen, entschuldigen Sie.
Der Herr Ton macht die Musik, Rosa. Fräulein. Ja, der Mann, Ton, Digga, macht die Musik. Das ist so ein klassisch deutscher Satz.
Ja, aber sie kann doch einfach
im deutschen
sagen,
Kunstservice gibt es das leider nicht.
Ja, ja, und dann habe ich zu ihr gesagt, Sie können doch einfach zu mir sagen, da gab es ein Missverständnis oder kann ich das nochmal kontrollieren? Oh, Herr Kosa, Sie haben da einen Fehler gemacht. Das ist, genauso habe ich sie auch gesagt, weißt du? Und dann sagt sie, ja, ich habe Ihnen das ja auch gesagt. Und ich so, ja, aber Sie haben hier durch den halben Laden geschrien, als wäre ich ein Schwerverbrecher. Ich so, Sie tun so, als würde ich meinen Koffer reinsneaken wollen, weißt du? Und dann habe ich mich hinten nochmal angestellt, wirklich, also nicht mal so einer auf,
aber
ich
die
war
60,
ja schon davor.
Musst du die 60 Schleifen dann zahlen oder nicht?
Natürlich musste ich das zahlen. Und jetzt kommt aber der Hammer. Jetzt kommt aber der Hammer. Ich war voll sauer, dann habe ich auch zu ihr gesagt, dürfte ich bitte Ihren Namen haben? Weißt du? Ja,
weißt du, es ist wirklich beachtlich, wie viele Konfrontationssituationen, wie hieß nochmal diese beknackte Fernsehpsychologin? Du bist echt Konfro-Man, ne? Egal, wo du hingehst, ist einfach so, ich bin ins Hotel eingecheckt, dann hat der Typ, dann habe ich ihm einen Elbow-Check gegeben. Ich bin ins Flugzeug eingecheckt, die Frau mir 60 Euro. Das ist Wahnsinn, was du an,
ja, aber was
an Energie auf dich ziehst. Nein, ich glaube, das ist nicht mal deine Schuld.
Ich hätte es ja einfach über mich ergehen lassen sollen, dass sie mich da, aber ich denke ja, es ist ja nicht gerecht, was sie mit mir macht. Und dann habe ich habe das gezahlt. Aber jetzt kommt der Hammer, Bruder. Ich hatte bei Boarding Group 1, also Gruppe 1.
Mhm.
Und jetzt war ich in Berlin und ich habe meinen Flug umgebucht nach Köln, nicht nach Stuttgart zurück. Und dann habe ich der Dame das gesagt, am Schalter habe ich gemeint, aber bitte buchen Sie da das kleine Handgepäck, weil bei meinem Hinflug musste ich 60 Euro nachzahlen. Dann sagt sie so, warum? Und ich so, ja, weil ich hatte Group 1 und die Kollegin hat dann Stress gemacht, hat gemeint, ich hatte nur Aufgabegepäck. Und die so, warum hat die das gemacht? Bei Group 1 müssen Sie das nicht. Und dann sagt die mir das, dann steht eine andere Kollegin von ihr da und dann sagen sie so, wir würden das nie im Leben hier machen. Wir würden das nie im Leben sie 60 Euro nachzahlen lassen. Also sie hatten ja Group 1, das ist ja kein Problem. Sie hatten ja Aufgabegepäck, also sie haben ja 23 Kilo eigentlich.
Genau, wollte ich gerade sagen. Also du sagtest ja, du hast Aufgabegepäck. Normalerweise hast du ja schon extra gezahlt dafür, dass du theoretisch einen dicken Koffer mitnehmen darfst.
Genau. Das war
auf der anderen Seite muss man sagen, dass sie natürlich nicht wissen konnte, ob du einen Koffer aufgegeben hast. Das muss man auch sagen.
Aber sie hat es ja dann gesehen. Also sie hat es ja im System eingegeben, mein Name.
Ah, okay.
Weißt du?
Okay, dann kannst
du. Und hat ja gesehen, dass ich das nicht aufgegeben habe.
Das ist die alte Regel. Das ist immer, wenn ich am Telefon in so Kundenservice-Situationen irgendeine Arschgeige dran habe, die sagt, geht nicht oder machen wir nicht oder sowieso. Dann sage ich mal, ja danke, leg auf, ruf wieder an. Weil dann hast du, bei Telekommunikationsunternehmen funktioniert das super so, NetCologne, Telekom oder so. Mhm. Wenn du da irgendeinen hast, nee, das können wir im System nicht sehen oder ja, den Rabatt können wir nicht gewähren oder so. Dann so, ja, okay, ruf ich nochmal an. Rufst du einfach nochmal an, hast einen anderen dran, der netter ist und der sagt, ja, kein Problem, machen wir direkt. Das ist wirklich so. Also es gibt halt Ermessensspielraum in so ziemlich jeder Kundenservice-Situation. Und es gibt ja gar keinen Grund, jetzt dir Stress zu machen wegen diesen Popligen, weil dein Köfferchen da irgendwie 10 Zentimeter breiter ist, als es sein soll. Ist ja total albern. Also es passt ja trotzdem oben in das Gepäckfach rein,
ja,
klar, weißt du?
Ja.
Dementsprechend eigentlich gar keine Diskussion. Aber noch schlimmer ist nur Ryanair. Ryanair hat größtenteils nicht deutschsprachige Mitarbeiter an den Flughäfen. Ich bin letztens nach Sevilla mit Ryanair geflogen, die einzige Alternative. Und dann ist eine spanische, ich will Studentin, junge Frau, so Anfang 20, wollte in den Flieger steigen und hatte das gleiche wie du. Die hatte nur Handgepäck, also dieses Mini-Handgepäck, hat aber nicht das große gebucht gehabt. Und ist dann so durchgelaufen, weil ich glaube, sie konnte auch nicht so gut Englisch, also war eindeutig eine Spanierin. Und dann hat diese Frau die angebrüllt. Also im Sinne von so, Sie kommen jetzt zurück! Sie kommen! Und dann hat die am Rucksack wieder in den Bereich gezogen, dann fing die an zu heulen. Dann war da ein Tumult, also war richtig Alarm im Darm. Also war richtig Stimmung so, ne? Alle am Schreien. Das war so eine Reisegruppe von 10 Spaniern. Die sind ja sowieso sehr verbal und sehr so körperlich, ne? Und dann auch Leute, die Hände hochstreckten und diese Ryanair-Mitarbeiterin brüllte diese Frau an. Und da habe ich, also was mich am bewundernswertesten fand daran war, du arbeitest bei so einem Großkonzern wie Ryanair oder so, ne? Und kriegst da sehr wahrscheinlich ein ziemlich bekacktes Gehalt für deinen Job. Also da wirst du nicht Millionär mit dem, was du bekommst. Dass du dich so für die Durchsetzung einer so albernen Regel so krass aufregen kannst, so als wenn das Geld dir geschuldet wäre. So, weißt du, ist ja nicht so, diese spanische Studentin hat ja jetzt nicht diese Mitarbeiterin vom Flughafen um 60 Euro beschissen, sondern Ryanair am Ende abgezockt, die sowieso also halt eine Billigfluglein sind. Und da war ein Geschrei und du sagst so, Alter, wie kann man nur überhaupt so eine öffentliche, also es war ab dem Moment klar, wo die Mitarbeiterin sie angebrüllt hat, das wird hier nicht mehr ein gutes Gespräch werden, das wird hier keine Lösung mehr geben, sondern das wird jetzt hier einfach, und dann war da über 30 Minuten, es konnte keiner ins Flugzeug einsteigen, weil die Schlange war ja schon gebildet, du gehst in diesen Bereich rein, wo du dann so abgefertigt wirst und dann wurde erst alles gestoppt, dann haben wir 30 Minuten auf der Treppe gestanden, während die sich angeschrien haben, 250 Leute oder so, und davon haben sich 10 halt die ganze Zeit konstant angebrüllt. Und am Ende hat es keinem was gebracht und ging dann irgendwie um 50 Euro oder so, wo du denkst.
Aber das ist ja System, oder dort? Also
ja, also ich glaube bei Ryanair, mit dem bin ich zweimal in meinem Leben geflogen. Und du musst da auf jeden Fall, also du musst auf alles aufpassen, auch was sie dir vorher sagen. Wenn du vergisst, das Online-Check-In zu machen, kostet das 60 Euro extra. Wenn du, keine Ahnung, wenn du dich einmal auf falschen Platz setzt, kostet das 60 Euro extra. Wenn du das falsche Klo benutzt, kostet 60 Euro extra. Wenn du auf das falsche Baguette beißt, kostet 60 Euro. Also jede einzelne Sache, die du theoretisch falsch machen kannst im Vorhinein, wenn du zum Beispiel nicht Computer erfahren bist, bist du sofort gefickt. Weil du kriegst alles per App und also meine Eltern könnten überhaupt nicht, die würden gar nicht checken, wie sie damit fliegen sollen. Du kommst am Flughafen an, dann gibt's gar keinen Schalter mehr, sondern am Kölner Flughafen gibt's dann so Computer, wo du dann halt deinen Koffer selber wiegen musst und so, um festzustellen, ob der noch Handgepäck ist oder nicht. Und wenn du das falsch machst, wenn du das falsch wiegst, dann kriegst du halt auch wieder Stress. Das heißt, es ist alles drauf ausgelegt, das Maximum aus dem Kunden rauszupressen, was natürlich auch wiederum Sinn macht, weil die Tickets so billig sind. Das heißt, die versuchen ja mit jeder Scheiße extra Kohle zu machen. Früher, das erste Mal, als ich Ryanair geflogen bin, ist einer der Mitarbeiter, das ist so 10 Jahre her oder so, war ich mit einem Freund in Mallorca, ist einer der Mitarbeiter rumgegangen mit dem Mikro und hat erzählt, dass sein Kumpel würde heiraten und man könnte jetzt Lotterielosen kaufen, das Geld würde er kriegen. Und ich denke so, Alter, wo bin ich denn hier? Bin ich irgendwie beim Bingo-Abend im Altersheim? Warum muss ich jetzt Lotterielose kaufen? Was ist das hier, eine Butterfahrt? Ich will doch im Flugzeug keine Lotterielose kaufen. Das ist doch völlig absurd. Ja, ich habe hier zwei Big Cheesies gewonnen. Was ist das für eine Scheiße? Und dann aber auch noch mit so einer emotionalen Rede, ne, dass sein Freund will nächste Woche heiraten und 50% von dem Geld würden sie für die Hochzeit. Natürlich kriegen die keinen Cent davon. Also das ist ja völlig absurd. Das ist ja der hat ja nicht zu Hause die Lotterielose selber gedruckt. Sehr Lotterielose, die von der Firma kommen. Also dieser ganze Wahnsinn. Billigflieger, also es macht ja Sinn, also gibt mehrere Perspektiven darauf. Inlandsflüge sind ja sowieso kritisch, was du da gemacht hast. Ich habe das letztes auch mal gemacht. Wenn das gut läuft, ist das sehr komfortabel, wenn man ehrlich ist. So eine Strecke Berlin-Stuttgart oder so, statt 7 Stunden im Zug, bist du dann halt nur eine Stunde unterwegs. Ökologisch, fraglich. Wie oft wirst du von Securities am Flughafen in der Gepäckkontrolle erkannt? Weil ich habe immer das Gefühl, da arbeitet exakt deine Zielgruppe. Da arbeiten nur Jungs, die dich kennen, die dann zu mir kommen und sagen, oh, wusste ich schon. Immer, jedes Mal. Jedes Mal, wenn ich in den Security-Check-In gehe, steht da einer und sagt, wusste ich schon. Ich sage, ich habe dich im Koffer, schieb mal in den X-Ray rein.
Ich wusste gar nicht, dass
Racial Profiling bei mir, ist, ja. Ich bin Rassist.
Bei Adolf Hitler auch Cornflakes gibt, die du gegessen hast heute Morgen. Digga, das ist...
Es tut mir leid, aber das Security-Personal an jedem Flughafen in Deutschland, besonders in der Dingskontrolle, sind immer Typen, die mich nach dir fragen. Immer. Es sind halt also meisten.
Sag's doch einfach, Schwarzköpfe.
Nein.
Schwarzköpfe.
Ölaugen. Und du kannst es nennen, wie du willst. Jetzt hör auf, mich als Rassist darzustellen. Das
bist du doch, Alter.
Das ist also kein Rassismus.
Es ist genau dein Klientel. Es ist genau
ich
deine
habe nicht
Zielgruppe.
Klientel gesagt. Ich habe nicht Klientel gesagt. Ich habe gesagt, das sind die Leute, die zu deinen Shows kommen. Oft.
Ja.
Und die kennen dich besser als mich, aber die kennen mich über dich. Würden nie zu meinen Shows kommen, aber sagen dann, ey, wusste ich schon. Immer. Und das ist immer die gleiche Antwort, die ich dann gebe. So. Der ist im Kofferraum. Aber ich freue mich ja auch, finde ich. Ich werde öfter auf dich angesprochen, als ich auf mich selbst angesprochen werde. Weißt du, das ist der echte Star-Status. Ich bin im weitesten Sinne nur so eine Art, ich bin wie der parasitäre Aufsitzerfisch an dir, weißt du, der so an dir hängt, wie so beim weißen Hai oder so, diese Dinger, die da drunter hängen mit dieser Saugglocke, weißt du, die so am Kopf, die ihr Leben lang unter dem weißen Hai hängen, so als so festgesaugter Fisch.
Ja, aber
wenn du so durch den Ozean schwimmst, weißt du?
Digga, das ist halt so, du bist halt Team Aida und ich bin halt Team Verstehst du? Das ist so deine Zielgruppe. Oh deswegen Gott, hast du auch gesagt, als ich auf der AIDA war, das war für mich, das war für mich schrecklich. Das war für mich, ich wurde die ganze Zeit angesprochen. Ja, weil das dein Klientel ist, Digga.
Willst du, was für ein Rassismus ist das denn jetzt? Die Menschen von AIDA sind bodenständige, sympathische Deutsche, die für 7000 Euro mal eine Innenkabine haben wollen, du Arschloch.
Ja,
das ich habe gestern noch einen Typen gesehen, der sich beschwert hat über seine AIDA-Cosma-Kreuzfahrt, weil ihm vorher keiner gesagt hat, dass man die Restaurants vorher reservieren muss. Und du musst dir vorstellen, auf so einem Schiff sind ja, wir könnten das mal machen, du und ich, eine Woche auf der AIDA. Die laden uns bestimmt ein. Und dann gucken wir mal, wie sehr du darunter leidest. Ich glaube, das wird dich fertig machen.
Ich würde so gerne mit dir so eine Statistik machen, okay? Einfach mit dir. So, du und ich, wir machen so zusammen eine Statistik. Du gehst mit mir in den Dönerladen, wie oft werde ich erkannt? Dann gehe ich mit dir ins Altersheim, wie oft wirst du erkannt?
Ach Gott, der Biesendorfer.
Ja, das ist ja klasse, der ist so ein verrückter Junge.
Bielenbayer hat mich letzte Woche einer genannt. Herr Bielenbayer, das gefiel mir richtig gut. Das finde ich eigentlich, klingt ganz geil. So. Bastian Bielenbayer, das ist ein Triple B. Das ist richtig gut.
Solange es nicht ein Meier ist. Es gibt ja das Meierloch.
Was ist das Meierloch?
Kennst du das Meierloch?
Nee. Ist das was Sexuelles? Kommt da einer und trägt eine Matratze rein, brüllt Alarm? Oder was ist das Meierloch?
Das habe ich letztens gelesen. Das Meierloch ist in der Mitte Deutschlands.
Thüringen.
Dort gibt es ganz wenige Menschen, die den Namen Meier tragen. Okay. Oder Meier haben. Weil Meier... So wurden die Leute genannt, die Land bewirtschaften durften, also höher gestellte Personen. Und dort hatte das aber im mittleren Teil Deutschlands, hatte das eine andere Bezeichnung damals. Irgendwie wurde das im Jahr 1200 irgendwas dann geändert, dass man dann diese Rechte bekommen hat oder irgendwie sowas. Aber bis dahin, deswegen gibt es in Deutschland ganz viele, die Meier heißen. Weil das sind halt
ich habe mir nie überlegt, was Meier genau sein soll. Weißt du, bei Bischof oder so, weißt du ja, was gemeint ist, wenn Leute den Nachnamen haben. Oder Schmidt, ist Schmied gewesen. Aber bei Meier, ich wusste, aber es stimmt, das habe ich irgendwann mal in so Mittelalter-Sachen, das ist der Meier, ne?
Hier.
Das ist eine Bezeichnung.
Hier, genau, für da steht die Bild-Zeitung. Ja, da hatte ich es gelesen.
Die Bild, natürlich.
Der Grund liegt in der Geschichte der Berufsbezeichnung. Der Meier war ursprünglich ein Hofverwalter, also jemand, der ein Gut im Auftrag eines Grundherrn bewirtschaftete. Das Wort stammt vom Lateinischen Major oder Maius, was so viel bedeutet wie größer, stärker, bedeutender. Das sogenannte Meierrecht ist seit 1290 belegt. Es beschreibt einen regional unterschiedlichen Besitz- und Verwaltungsrecht für Höfe, die einem Meier zur Bewirtschaftung überlassen wurden. Und deswegen gibt es halt im Meier
also
im Süden,
Meier im Norden. Also sowas wie ein Vogt oder so, ne? So ein
wahrscheinlich,
Vogt
ja. Und das sind halt die Namen. Das fand ich halt sehr cool, weil da hat sich auch für mich erschlossen, Schneider, Müller.
Klar.
Weißt du, also das waren die Berufsbezeichnungen. Ist echt interessant.
Ja, das kommt daher, deswegen gibt es das halt auch so viel. Diese Woche habe ich gelesen, dass Banksy wurde enttarnt. Heißt eigentlich, Banksy.
Echt jetzt?
Banksy, ja. Also vermutlich Robin Cunningham aus Bristol, würde passen, 1973 geboren, also jetzt schon 53 Jahre alt.
Okay.
Dass Banksy wahrscheinlich aus Bristol kommt, ist ja schon lange vermutet worden. Und es gibt wohl aus den 90ern, also man hat das jetzt irgendwie rausgefunden, weil so irgendein Werbeposter von irgendeiner Modemarke in den 90ern mal verschandelt. Da wurde Graffiti drauf gesprüht und dann wurde der Street Artist wurde festgenommen. Und da ist Robin Cunningham. Und ich weiß nicht, wie sie jetzt drauf gekommen sind. Drei Redakteure wollen das rausgefunden haben. Ihre Recherche war offenbar in der Ukraine im Jahr 2022, als Banksy-Bilder in Kiew auftauchten, darunter ein Mann in der Badewanne an der Wand, bla bla bla. Akten aus dem Jahr 2000 belegen, dass ein Brite beim Übermalen eines Marc Jacobs Werbeplakats auf dem Dach eines Gebäudes in Manhattan festgenommen und später wegen ordnungswidrigen Verhaltens festgehalten wurde. Der Name des Briten, Robin Cunningham. Und ich gucke gerade mal, dass dieser Mann Banksy sein soll, schießen aus seinem Post von Manager Little Deeds. Der hatte nämlich verraten, dass sein Schützling vor mehr als 25 Jahren in New York verhaftet wurde. Also, das klingt so ein bisschen fishy. Der Manager von Banksy hat bekannt gegeben, dass Banksy vor 25 Jahren mal in New York verhaftet wurde. Und dann haben sie halt rausgefunden, welcher Artist vor 25 Jahren verhaftet wurde. Ehrlich gesagt, könnte das auch gut eine Finte sein, weil ich meine, der versucht ja, vielleicht ist es ja sogar ein Kollektiv von Menschen, niemand weiß das so richtig.
Genau, das haben ja viele, ja.
Genau, weil der halt auch an unterschiedlichen Orten der Welt relativ parallel aufgetaucht ist. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass der Manager einen Hinweis geben würde, der auf die echte Personality von Banksy hinweist. Ich finde die Sachen, die der macht, cool. Ich war auch mal in der Banksy-Ausstellung, ist wirklich lohnenswert, kann man sich echt mal angucken. Also die Ideen, die der hat und wie der moderne Kunst gestaltet und wie der mit umgeht und so, das ist wirklich cool gemacht. Und weil du gerade sagtest mit den häufigsten Namen, da wird nämlich... dass der sich umbenannt hat, also dass er seinen Namen geändert hat in David Jones und auch unter diesem Namen in der Ukraine war, weil David Jones ist wie bei uns Robert Müller oder Peter Müller. Ist halt so der häufigste Name, den man in England haben kann. Und es wird angenommen, der hat den Namen dahin geändert, weil das so ein Name ist, den jeder haben kann, weißt du? Robin Gunningham ist kein häufiger Name, aber David Jones, super häufiger Name in England. Und dass das ihm halt helfen sollte. Ich fände es ehrlich gesagt ganz geil, wenn der einfach anonym bleiben würde. Ich sehe gar keinen Sinn dahinter, den zu enttarnen. Ja. Also wenn das eine Einzelperson ist, weil ich meine, das ist ja das, was diese Person so spannend macht oder diese Personen so spannend macht, dass man eben nicht weiß, wer es ist.
Absolut, absolut. Und ich mag auch seine Messages.
Ja, ist natürlich... Also das ist dann immer so ein bisschen doppelbödig, Antikapitalismus, gleichzeitig werden die Bilder für Millionen versteigert, keiner weiß so richtig, wo das Geld hingeht dann, weil, ne, also es gab ja diese Szene, wo dann nachher auch gesagt wurde, das muss gefaked gewesen sein, das muss man doch gemerkt haben, wobei Sotheby's das Bild von ihm versteigert wurde, von dem Mädchen mit dem Ballon, glaube ich, und in dem Moment, wo die Versteigerung zu Ende war, lief das durch so einen Schredder durch und war dann zur Hälfte geschreddert. Und das ist natürlich, also das ist halt einfach extrem clever, um Aufmerksamkeit zu erzeugen. Und der Witz ist ja, das Bild war danach noch mehr wert, nicht weniger.
Ja, und jemand muss ja da drin gesessen haben und es aktiviert haben in dem Moment, diesen Schredder.
Genau, es muss irgendjemand, ja gut, aber es kann ja ferngesteuert gewesen sein. Das heißt, es kann irgendjemand in der Auktion im Publikum gesessen haben, Knöpfchen gedrückt haben. Aber viele Experten haben halt gesagt, so ein Bild, wenn das bei Sotheby's versteigert wird, wird das natürlich vorher auch untersucht und angeschaut. Und dann wäre der Mechanismus in dem Rahmen, der Rahmen war ja deutlich dicker als normal, wäre wahrscheinlich aufgefallen. Dementsprechend weiß das keiner so richtig, ob das halt auch alles mit eingeplant war. Aber das macht ja den Charme der ganzen Sache aus. Ich meine, allein, dass plötzlich Bilder dann in der Ukraine, wo gerade, das war 2022, da ist der Krieg gerade losgebrochen, dass dann Bilder dort auftauchen im Kriegsgebiet und so, das ist ja schon spannend. Und er scheint sich ja auch, also ich finde, dass es weiter ein Phantom bleibt. Ich will gar nicht, dass der enttarnt wird. Ich finde es viel spannender, dass man eben nicht weiß, wer es macht.
Hast du Kunst zu Hause, Basti?
Nee, leider nicht. Aber gut, dass du sagst, ich habe dafür kein Geld, mir wirklich wertvolle Kunst zu kaufen. Aber
muss ja nicht wertvoll, also Kunst heißt ja nicht, dass das teuer sein muss, oder?
Das stimmt, aber ich habe wirklich schon mal drüber nachgedacht, mir irgendwie, zum Beispiel die Wand hinter mir, ich nehme gerade in meinem Esszimmer auf und hinter mir ist eine weiße Wand, komplett weiß. Rechts ist das Sofa, links geht's in den Keller. Und hier ist halt so, keine Ahnung, 2 Meter Wand, so, die komplett frei ist. Und seit einem Jahr spreche ich mit meiner Frau drüber, dass wir da irgendwas hinhängen sollen.
Ja.
Aber ich trau mich nicht so richtig, irgendwas dahin zu hängen, weil ich von mir selber glaube, keinen Geschmack zu haben.
So. Ja, und das habe ich auch. Das Problem habe ich aber auch. Genau, also so Inneneinrichtungen zu Hause habe ich wirklich Probleme. Ich habe jetzt so eine gesehen auf Instagram, die heißt... keine Ahnung, wie heißen die nochmal, die so Interior-Videos macht. Ich habe hier zwei. Ja, aber die ist irgendwie ganz berühmt. Interior, Instagram. Ich weiß gar nicht mehr, wie die heißt, Alter. Ich folge der sogar.
Aber weißt du, du kannst, gibt ja mehrere Varianten. Es gibt ja sogar Leute, die kaufen bei IKEA oder im Möbel Höffner. In der Bilderabteilung so ein Bild von einem Jaguar, der mit einem Frauengesicht verschmolzen ist oder so ein Scheiß. Da hängen sich Leute ja auch in eine Wohnung. Und dann denke ich immer, ja, so ein Kunstdruck vom Möbelhaus, das ist mir dann irgendwie doch zu öllerig. Das ist ja eher ein teureres Plakat. Und plus, dass das 1 Milliarde Mal produziert wird und halt bei Möbel Höffner verkauft wird oder bei Sigmüller oder so. Also denke ich dann so, ja, irgendwie fände ich ein geiles Bild, das jemand gemalt hat, geil. Ich wüsste aber, also wenn ich das jetzt von einem auch nur annähernd irgendwie bekannten Artist kaufen würde, wären es ja direkt hunderttausende Euro. Das hänge ich mir sicherlich nicht in meine Wohnung, kann ich auch gar nicht bezahlen. Das heißt, ich würde gerne was da hinhängen von jemandem, der schön malt, aber nicht so teuer ist. Aber ich weiß auch nicht, wo man das kriegt.
Ja, also, aber die Frage ist halt auch, es gibt ja auch schöne Bilder ob es jetzt ein einfacher Druck ist, weil so, es muss ja jetzt nicht tausende Euro kosten. Also so ein großes Bild kostet trotzdem 300-400 Euro, allein nur aufgrund der Größe, und die Leinwand ist ja schon teuer. Aber manchmal muss es ja, Kunst heißt ja einfach nur, dass du das, was du denkst, was du fühlst, verewigst.
Weil ja, so das heißt, das wenn du selber Kunst machst, das ist ja nochmal
was anderes. Ja, zum Beispiel, genau. Und deswegen, der eine hat halt etwas, der ist noch nicht so bekannt. Ich habe zum Beispiel zu Hause, ich habe zwei Bilder von einer Künstlerin, die ist jetzt nicht so bekannt, aber ich finde die echt cool. Die heißt Nadine Eisen. Und ich habe die damals über einen Freund googlen kennengelernt.
Kann man die googeln? Und Nadine Eisen?
Ja, ja.
Das Türk, A-Y-S-S-I-N?
Genau. A-J-S-I-N. Ja, Nadine Eisen. Und die hat auch zum Beispiel, wie heißt unser lieber Freund, der das
Shopping... Hat Nina nicht auch so ein Bild?
Das kann sein, weiß ich nicht.
Okay.
Wie heißt die Shopping-Show nochmal? Basti,
du meinst, du weißt Guido auch. Maria Kretschmer.
Genau, der hat zum Beispiel auch ein Bild von ihr.
Okay.
Und bei ihr ist das, also ich erkläre dir mal die Vorgeschichte von ihr. Sie hat eine Krankheit, sie ist allergisch gegen ganz viele Sachen.
Okay.
Und auch gegen Farben. Und deswegen, ihre Bilder kreiert sie so, dass sie so eine kleine Wanne hat, so eine Mini-Wanne. Und dort träufelt sie Farbpigmente rein und kreiert so die Bilder und fotografiert die dann hochauflösend ab und lässt sie dann bedrucken. Weißt du, und jedes Bild ist ein Unikat. Also alles, was du bei ihr erwirbst, gibt's einfach nur einmal. Weißt du? Und ich habe so eine Gitarre damals erworben, das habe ich aber auch schon vor 5 Jahren gemacht. Siehst du auch das Bild, was Guido gekauft hat? Oder was
nee,
der
aber
dann
ich
hat?
Sehe gerade so, ich sehe lustigerweise Gitarrenbilder hier, Candy Gitarre
genau.
Und so.
Und ich
aber
fand
so
die
richtig
so cool.
Billig ist das auch nicht, ne? Also.
Ja, also.
Ich weiß nicht,
ja,
was du gezahlt hast, aber.
Ja, Bro, du
fast,
musst dir halt
fast
überlegen.
10.000 Euro, ne? Ist schon.
Okay, krass. Also ich habe es vor Jahren gekauft.
Da war es billiger.
Ich mein, ja. Ich weiß nicht mehr, für wie viel ich das. Ich glaube schon, dass das. Ja, das war eine ihrer ersten. Das war ihre erste Ausstellung, Digga. Weißt du?
Ja, dann hast du alles richtig gemacht. Dann hast du jetzt so gesehen, du hast Kunst gekauft, die im Wert gestiegen ist.
Ja, aber ich finde halt, ich habe das damals aber nicht. Also ich fand ihre Kunst mega, aber ich fand auch sie als Persönlichkeit, ihre Art halt Mensch zu sein, und ihre Geschichte fand ich halt so krass, weil weißt du, dass du trotz all der Dinge, die dir widerfahren sind, dass du dann sagst, ich kann nicht, also ich kann nicht mit Farben, aber dass du dann trotzdem sagst, ich finde einen Weg, trotzdem Kunst zu kreieren. Das fand ich halt so cool. Weißt du?
Okay.
Und ja, deswegen habe ich habe zwei Bilder von ihr. Eins ist bei mir im Büro und eins ist hier vorne am Gang, und ich liebe die Bilder. Vor allem das mit der Gitarre ist halt für mich eines meiner Lieblingsbilder, die ich habe.
Mein Bruder hat ja Kunst studiert, ne, und malt auch und so. Und meine Mutter war sehr kunstaffin, so. Die hat immer Kunst gekauft. Mein Vater hat das überhaupt nicht verstanden und ich habe das als Kind auch nicht verstanden. Wir hatten im Wohnzimmer so zwei Bilder hängen, die sie von irgendeiner Künstlerin gekauft hat, damals für unglaublich viel Geld. Ich glaube, es waren so 2000 Mark oder so.
Boah, das
aber Anfang,
Geld,
der
ja.
Anfang der 90er so, ne? Und mein Vater war komplett viel, sauer, ne? 2000 Mark für ein Bild. Und ich weiß nur noch, also das war so moderne Kunst, ne?
Ja,
stimmt, mein Vater
hat
mega geil. Und aber ich weiß noch ganz genau, dass ich als Kind immer davor saß, weil das hing bei uns über dem Sofa so, ne? Das waren so zwei Bilder, die aber ein großes ergab, zwei Leinwände. Und die Hälfte von der Leinwand war leer. Also das war so mit so Gips aufgetragen und so übermalt, und die obere Hälfte war leer, da ist nichts. Und dann habe ich als Kind immer zu meiner Mama gesagt, du hättest die Hälfte zahlen sollen, das ist ja nur halb voll. Und das war wirklich so mein Gedanke, so wie kann man einen ganzen Preis bezahlen? Das ist so, als wenn sie dir ein Auto verkauft, da war kein Kofferraum dran. Aber natürlich hat die Künstlerin sich irgendwas dabei gedacht. Ich kann es dir bis heute nicht sagen, meine Mutter lebt nicht mehr, hängt bis heute über der Couch. Vielleicht sind die Bilder mittlerweile was wert, ich weiß es nicht mal. Oder ist es komplett cool. Aber ich will, genau was du gerade sagst, du hast jetzt diese Künstlerin kennengelernt, du findest cool, was die macht, du findest die Geschichte dahinter cool. Es war zu der Zeit, als du es gekauft hast, offensichtlich auch etwas preiswerter. Das heißt, du konntest es finanzieren, dir das in deine Wohnung zu hängen oder in dein Haus, und hast gesagt, das finde ich schön. Nach sowas suche ich. Aber bisher habe ich das nicht gefunden. Und dann denke ich auch immer, ja, keine Ahnung, wenn ich jetzt wirklich viel Geld für so ein Bild ausgebe, also viel würde ich jetzt für mich empfinden, so 5.000 Euro für ein Bild. Das ist schon viel Geld.
Das ist schon viel, viel
Geld. Sehr viel Geld.
Das ist sehr viel, Digga.
Das ist halt ein geiler Urlaub für ein Bild.
Viel mehr, als ich gezahlt habe, ja.
Ja, aber nur als Beispiel. Dann denke ich so, ey, 5.000 Euro für so ein Bild und dann hänge ich das dahin und dann gefällt mir das in 2 Jahren gar nicht mehr oder so. Das klingt jetzt blöd, deswegen, aber das ist mein ernsthafter Gedanke. Ich habe keine Ahnung davon und dann denke ich so, dann gefällt mir das in 2 Jahren nicht mehr. Dann habe ich 5.000 Euro Bild da hängen, das so mittel finde und ärgere mich am Ende oder so.
Und darum geht's. Du darfst nicht etwas kaufen, weil es Kunst ist. Du musst es kaufen, weil du sagst, boah, das sieht echt geil aus.
Aber Geschmäcker ändern sich ja auch.
Ja, die ändern sich, aber ich meine, weißt du, deswegen empfehle ich dir zum Beispiel, geh mal auf eine Vernissage. In Köln gibt's voll viele so kleine Ausstellungen, wo Künstler Ausstellungen machen und oder Fotografen, Maler etc. oder Leute, die so Collagen machen und schau dich da mal um, weißt du? Klar, wenn man jetzt in ein Kunsthaus geht, Digga, und ich bin jetzt nicht ein Typ, der dann, aber ich wollte einfach Kunst in meinem Haus und ich mal ja auch selber und
du malst selber?
Ja, ich male ja auch. Also ich mache auch Bilder, ja. Ich mache, die heißen One-Line. Ich mache so große Bilder.
Alter, wir kennen uns jetzt seit fast 10 Jahren. Machen seit 7 Jahren diesen Podcast. Die Tiefe deiner Persönlichkeit und deiner Fähigkeiten erstaunt mich doch immer wieder. Aber dass du nach dem Jodeldiplom jetzt auch noch Maler bist, das war mir nicht bewusst.
Nee, ich habe ja früher Graffiti gemacht. Ich habe ja früher gemalt, so Graffiti, viel getaggt, viel geschrieben. Ich habe dir gesagt, ich liebe es zu schreiben. Und,
du hast eine sehr schöne Handschrift, das muss man wirklich sagen.
Danke. Also du hast aber auch eine schöne, das ist jetzt ein bisschen schwul, was wir machen, aber du hast auch eine schöne Handschrift.
Aber meine ist nicht akkurat, deine ist sehr akkurat. So. Du schreibst dann auch, das finde ich immer süß, wenn so irgendwie Probleme waren oder so, oder auch Karten und so, wenn es irgendwas gibt, dann schreibst du immer so eine handgeschriebene Notiz. Als ich jetzt erstmal gelesen habe, ich gedacht, meine Güte, der Mann ist ja ein richtiger Kalligraph. Das sind ja einfach, wirklich schön.
Danke schön, danke dir. Aber ich liebe das so und ich wenn ich was mal, ein Bild mal, dann hänge ich das auch auf. Weißt du, ich mache also diese Serie, die ich gerade mache, die heißt One Line und muss jetzt vorstellen, das ist jetzt so ein großer Bilderrahmen, aber in der Mitte, das ist einfach nur eine Linie. Weißt du, und da schreibe ich ein Zitat von mir oder meine Gedanken auf, die dann aber von links nach rechts komplett durchgeht. Manchmal in so Schreibschrift, manchmal in so Graffiti-Schrift und
sowas wie Handgepäck kostet nicht 60 Euro, oder?
Ja, ich habe eigentlich damit angefangen, weil ich das damals, weil mich das sehr geprägt hat, der Satz von Wanna Be Starting Something von Michael Jackson. Scream out to the world.
Meinst du das? Nein.
Ja, die Lyrics, warte.
Wanna be starting something? Ich kenne nicht mal den Song.
Doch, natürlich. I said, we wanna be starting something. You got the heart to get over. Yeah.
Okay.
Genau. Und davon die Lyrics. Warte. Entschuldigung. Sorry, Leute, dass ich das jetzt gerade googeln muss, aber ich kenne den Text nicht auswendig. Aber ich fand das so krass, als ich das erste Mal gelesen habe. Genau, lift your head up high and scream out to the world. I know I am someone and let the truth unfurl. No one can hurt you now because you know that's true. Yes, I believe in me, so you believe in you. Das fand ich so krass, diesen Satz. Also heb deinen Kopf hoch und schreis hinaus in die Welt. Ich weiß, dass ich jemand bin, weißt du, und lass die Wahrheit so sich erfüllen.
Meinst du, dass es psychologisch auch darin basiert, dass du immer den Traum hattest, jemand zu sein?
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, Basti. Ich hatte ja als Kind, ich war ja auch oft beim Psychologen, beim Psychotherapeuten.
Heute packst du ja Sachen aus, die ich alle nicht wusste. Das wird ja immer spannender.
Doch,
ja, Wahnsinn, wir müssen die Folge verlängern.
Ja, als Kind? Jetzt bin ich oft in der Psychotherapie.
Ach so,
ich verarbeite viele Sachen aus meiner Kindheit, aber die waren mir ja schon bewusst. Also viele Sachen waren mir bewusst, nur die das Gewicht, was das hatte, das wusste ich nicht. Weißt du, dieser Özcan, der halt in einer Einzimmerwohnung gelebt hat, der keine Markenklamotten hatte, seine Mutter hat ihm die Haare geschnitten, hat immer geträumt, dass er in die Schule kommt und die Leute sagen, hey, guck mal, der Özcan hat, ich hatte so Schuhe bekommen, Striker heißen die, das habe ich sogar mal in der auf meiner Show erzählt. Es war einfach eine No-Name-Marke, Alter, aus so einem Billigschuhladen. Und ich habe dann so zu Hause geträumt, dass die dann sagen, dass so in der Werbung kommt im Fernsehen, Striker, die neuen Schuhe, jetzt, weißt du, und ich habe immer gedacht, dass die dann sagen, Özcan, ja, du bist so cool, Özcan, aber das ist nie passiert, Digga, weißt du, ich war nie der Coole, ich war nie der Anerkannte, ich war nie, ich habe nicht stattgefunden, ich war unsichtbar.
Aber es ist schon lustig, dass wir beide, also dass wahrscheinlich die meisten Komiker, Bühnenkomiker die gleiche Biografie hatten.
Ja, und deswegen auch Klassenkasper, das hatte ich einmal dir schon mal erzählt, dass ich diesen Magic Moment hatte, als ich was Lustiges einfach, es ist so über mich gekommen und ich habe einfach was Lustiges reingerufen und dann habe ich Aufmerksamkeit bekommen. Und das war dann meine Form der Bestätigung. Meine Form, stattzufinden, sichtbar zu werden. Und dass dadurch aber meine Schulkarriere, meine Noten an Arsch gegangen sind, das war mir egal. Für mich war es so, guck mal, jetzt bin ich da. Die sehen mich gerade. Und ich durfte eine Rolle einnehmen. Und ich merke halt, dass das sich natürlich über die Jahre hindurchgezogen hat, weißt du? Und sehr viele Situationen, die in meiner Kindheit, in meiner Jugend passiert sind, haben mich natürlich geprägt. Und es ist halt auch immer die Frage, welcher Özcan, also wenn was passiert, welcher Özcan antwortet denn? Weißt du, ist es der 6-jährige Özcan, der oder der 8-jährige oder der 14-jährige, der verlassen wurde von seiner Freundin oder der hintergangen wurde von seinen Kumpels und der ausgenutzt worden ist. Verstehst du? Das sind ja immer Stationen. Nur welcher Özcan arbeitet in der heutigen Zeit, also redet in der heutigen Zeit und antwortet. Und dessen muss man sich bewusst werden, ob das wirklich der Özcan von heute ist oder der, als er noch 16 war. Und welche Gewichtung man dem gibt und dass man ihm auch sagt, seinem jüngeren Ich, du kannst nichts dafür, dass das so war. Du hast nichts falsch gemacht, weißt du? Und das war für mich sehr krass, Digga. Also ich habe da sehr viel geweint.
Du meinst, du mit Frieden
auch
mit dem inneren Kind zu
ja, machen. Also auch mit diesen Situationen, Digga. Weil das sind ja Sachen, die schleppst du ja immer mit. Aber ich saß da, ich habe geheult wie ein Kind, Alter. Also als diese Sätze und das, als ich dann das so aussprechen musste, wollte, weißt du, dass er nichts dafür, also dieser junge Özcan für diese Situation nichts kann, Digga, da bin ich richtig, also da habe ich richtig geweint. Das war heftig.
Mhm.
Das war echt hart. Ja, aber es begleitet dich immer noch und es zieht dich immer, ich meine, du hast es ja schon
gesagt. Das ist etwas, was kindliche Traumata oder Erlebnisse sind, was wir unser ganzes Leben lang mittragen und was uns bewusst oder unbewusst in unserem Leben mitlenkt. Und zum Beispiel diese Erfahrung von abgelehnt werden, die ich gemacht habe, oder diese Erfahrung von nicht dazugehören oder nicht das haben, was andere haben und so, die du gemacht hast, die prägen halt, wie man auch ist. So, ne? Und da, selbst wenn man 40, 50, 60 wird, sind das Mechanismen, die dahinter stehen. Und oft in der Psychotherapie, viele Psychotherapeuten, und ich glaube, dass es auch sinnvoll ist, versuchen da halt hinzugehen und mit dir Frieden mit diesen Situationen zu machen. Weil alles, was vergangen ist, kannst du nicht mehr ändern. Ne? Du kannst nur deine Zukunft ändern. Du kannst deinen Umgang damit ändern, was dir passiert ist. Ob das jetzt Missbrauch, Mobbing, Armut oder was auch immer war. Du kannst nur damit ändern, umgehen, wie du damit in der Zukunft umgehst. Du kannst die Situation, die du in deinem Leben erlebt hast, nicht ungeschehen machen. Geht nicht.
Mhm.
Und diesen Frieden damit zu machen, in welcher Art auch immer, ist, glaube ich, einer der Hauptpunkte von Therapie und einer der Hauptpunkte von Umgang mit diesen Traumata. Wie immer man das auch macht. Und dieses so, du kannst nichts dafür, was passiert ist. Es gibt in dem Film Good Will Hunting mit Matt Damon, also der erste Film, der Matt Damon weltbekannt gemacht hat, wo Robin Williams den Oscar für bekommen hat. Und da geht es darum, dass Matt Damon hochintelligent ist, ein absolutes Genie, aber in Pflegefamilien aufgewachsen ist und mit Zigaretten verbrannt worden ist und gequält worden ist und so. Und dass er diese Traumata mit sich trägt. Und dann entdeckt ihn ein Mathematikprofessor, dass er halt ein Genie ist, weil er die ganzen Matheaufgaben an den Wänden in der Uni, in der er putzt, löst. Und das sind teilweise Aufgaben, die niemand lösen kann. Und dann schickt ihn dieser Mathematikprofessor, gespielt von Stellan Skarsgård, zu Robin Williams als Psychologen, um mit ihm seine Kindheit aufzuarbeiten. Und die berührendste Szene ist die, wo Robin Williams ihn irgendwann knackt und ihn in den Arm nimmt und sagt, du kannst nichts dafür.
Krass.
Und das Echt ist jetzt? Eigentlich ein Stück weit das, was du gerade erzählt hast. Ne? Also es ist genau diese Szene, und in der auch diese Fassade, in dem Fall jetzt des Comedians oder in dem anderen Fall des Genies, also jemandem, der intellektuell allen überlegen ist, aber halt emotional niemandem überlegen ist oder allen unterlegen ist, auf einmal zusammenbricht. Und das ist einer der Sätze, an die ich mich sehr erinnere aus dem Film. So. Und ja, der ist übrigens sehr wert, sich anzuschauen.
Ich meine, auf jeden Fall, das ist ein mega Film. Ich hatte das Ende gar nicht mehr so auf dem Schirm, Basti. Ich wusste gar nicht mehr, welche Rolle Robin Williams hatte.
Robin,
Entschuldigung, ich kann mir den Namen nicht so gut merken. Ich finde das einfach nur krass, dass wir oft als Comedians, weißt du, also ich meine, unser Job ist es, zu lachen, aber dass wir es gelernt haben, aus diesen Tragödien Comedy zu machen.
Weißt du? Comedy ist Tragik plus Zeit. Also ja. Meine Bücher gehen darum, wie ich gemobbt worden bin, sind aber lustig erzählt, deswegen lesen sie sich lustig. Aber als ich das in der Schule erlebt habe, woran ich mich ja sehr erinnere, also wie es war dann, keine Ahnung, beim Geburtstag eingeladen zu sein, die Tür bleibt zu oder sowas, oder mir pisst jemand vor die Tür, daran erinnere ich mich ja. Und das war die Katastrophe für mich damals. Und wenn mir jemand gesagt hätte, daraus machst du irgendwann mal Comedy, hätte ich das natürlich nicht geglaubt. Aber und das Gleiche gilt bei dir auch. Deine Erfahrungen, weiß ich nicht, kein eigenes Zimmer zu haben, sondern bei deinen Eltern oder im Wohnzimmer schlafen zu müssen und so, Einwandererkind, das sind ja Sachen, die du lustig verarbeitest auf der Bühne, die aber den ernsten Kern haben, dass als du es erlebt hast mit 12, dass du eben nicht die coolen Schuhe haben konntest, die anderen hatten, sicherlich nicht geil waren in dem Moment.
Das war für mich, Basti, für mich war das Schlimme, dass ich irgendwie unsichtbar war. Deswegen habe ich gerne so Filme angeguckt wie Karate Tiger 1, weißt du?
Machtfantasie.
Nee, nicht Machtfantasie, sondern dass du auf einmal, dass dann auf einmal jemand kommt und dir sagt so, ich werde dich, weißt du, so ein Bruce Lee kommt und auf, oder der Geist von Bruce Lee und sagt, ich bring dir jetzt Kampfkunst bei und dann wirst du es schaffen und dann werden dich alle akzeptieren, weißt du? Deswegen war Breakdance für mich so eine Lösung.
Ich fand, Machtfantasie war auch nicht negativ gemeint, sondern dass jemand kommt, um dich aus der Unsichtbarkeit zu erlösen. So, das meine ich. Das kommt ja, also, in jedem dieser Filme, die so aufgebaut sind. Karate Kid ist ja auch ein ganz normaler Straßenjunge, der dann zum Kämpfer wird und, sagen wir mal, die Bullies besiegt. Und Karate Tiger habe ich nie gesehen, aber ist ja auch jemand, der erst kein Champion ist und dann Champion wird. So.
Ja, und das war immer so mein Traum. Also einfach nur stattfinden.
Weißt das du? Hast du und doch wunderbar geschafft, oder?
Nee, ja, aber das Ding ist, die Sache ist ja die, ich find's nur interessant, es waren ja auch andere Sachen, weißt du, als ich verlassen worden bin von meiner Freundin damals, habe ich gedacht, ich muss berühmt werden, damit sie mich akzeptiert. Damit sie dann sagt, oh, ich habe Scheiße gebaut. Das war, als ich 14 war, weißt du? War das so. Und das sind ja alles so Situationen. Ich erzähle es ja auch in den Shows, weißt du, dass ich da, also jetzt die VIP-Tour, da habe ich ja letztes Jahr im Oktober damals mit den Previews, und da war das noch mit drin, diese Szene, dass ich mit Comedy angefangen habe oder an sich mit Sachen, die auch, das war auch eine der Sachen, die mitgewirkt haben, weil ich auch verletzt worden bin da. Und mir gedacht habe, in meinem Kopf, ich bin nicht gut genug, so wie ich bin. Und ich muss jetzt berühmt werden, damit sie zu mir zurückkommt. Weißt du? Weil ich gedacht habe, mit dem, was ich ihr gegeben habe, das hat
sie nicht ausgereicht.
Ja. Und das war so. Aber Wie gesagt, interessant ist an der ganzen Geschichte, dass wir Menschen oft so verschlossen sind zur Psychotherapie und auch oft denken, ich brauche so etwas nicht. Aber so einfache, banale Situationen, die wir in unserem Leben abgehackt haben, hinter uns lassen, dass sie dich nach Jahren, Jahrzehnten wieder einholen und dein jetziges Verhaltensmuster so prägen, das merkst du halt erst, wenn du da drin sitzt.
Ja, deswegen würde ich auch jedem empfehlen, das mal zu machen. Und abgehakt heißt nicht aufgearbeitet. Abgehakt heißt nur hinter sich gelassen, aber nicht gelöst. Ja, und ich finde das besonders bei Komikern. Also natürlich gibt es diese ganzen Bilder von der weinende Clown und so, ne? Und eigentlich, es gibt ja auch diesen Witz über den großen, weiß ich nicht, Manjani oder so, ne, wo einer zum Arzt geht und sagt, ich bin so depressiv. Und dann sagt der Arzt, ja, dann gehen Sie doch in den Zirkus, der große Manjani ist in der Stadt. Da können Sie bestimmt lachen. Und dann sagt der Herr Doktor, ich bin der große Manjani. Und das ist dieses, also ist ein anderer Name im Original. Ich weiß nicht, was der Name von dem Clown ist. Aber das ist ja so ein altes Klischee. Aber zu einem gewissen Maß ist das wahr. Und ich kenne mittlerweile alle größeren Komiker in Deutschland. Und nur die allerwenigsten hatten eine schöne Kindheit oder ein schönes Leben. Sondern die meisten haben aus dem Schmerz ihres Lebens Comedy gemacht.
Ja.
Und selbst die allergrößten. So, ne? Und das ist, wahrscheinlich ist das, was uns prägt, so. Also, ich glaube, wenn du es zu einfach hattest, entwickelst du diese Art von Humor und Geschwindigkeit nicht, die wir haben müssen in unserem Job, so.
Deswegen empfehle ich es eben, ihr Lieben, falls ihr, einfach mal, ich weiß, so einen Termin zu bekommen ist sehr schwer und es dauert, aber ich sag euch wirklich, es lohnt sich, einfach mal, zur Psychotherapie. Viele denken immer, ich bin nicht verrückt, ich bin nicht so, warum soll ich zum Psychologen? Ich hab doch dies nicht. Aber das ist auf jeden Fall der falsche Ansatz. Wenn ihr euch schneidet, geht ihr zum Arzt, zum Chirurgen. Aber wenn eure Seele einen Riss hat, dann wollt ihr da alleine durch. Und das ist nicht richtig. Geht zur Psychotherapie, macht das. Und auch von meiner Seite her, auch nochmal sehr, sehr wichtig, geht zu einem Diplompsychologen oder Master of Science, Bachelor of Science und die dann nochmal zusätzlich so eine 4-5 Jahre Psychotherapie Ausbildung gemacht haben. Oder Basti? Das ist auch wichtig, Alter.
Ja, also man sollte zu jemandem gehen, der eine Therapie, also ich würde jetzt nicht zum Heilpraktiker gehen. Ich würde schon zu jemandem gehen, der eine psychologische Ausbildung und also ein psychologisches Studium und eine Psychotherapieausbildung gemacht hat.
Genau.
Aber wie du gerade schon sagtest, ist ein großer Luxus, dass du dir das leisten kannst, weil die meisten Menschen, die Therapieplätze brauchen, das ist eine der Sachen, die in Deutschland richtig scheiße laufen. Das heißt, wenn man wirklich Hilfe braucht, dann kriegst du irgendwie, ich habe einen Freund, der depressiv ist und der wartet seit 2 Jahren darauf, einen Therapieplatz zu bekommen. Und Depression gehört nicht wirklich zu den Sachen, wo man 2 Jahre Zeit hat, hinzugehen. Dementsprechend, wenn ihr Hilfe braucht, sucht euch Hilfe, versucht es zu kriegen.
Und
besser jetzt
eine
anfangen.
Sache, ein Tipp von mir noch: Es gibt Online-Psychotherapie. Und
das gibt's auch,
also jetzt nicht, also auch bei wirklich guten Therapeuten. Ihr könnt das eingeben auf Google, googelt das mal. Da gibt's gute Seiten. Dann steht auch manchmal MSC, Master of Science, also welche Ausbildung die dann haben. Und fühlt euch gedrückt. Alles Gute. Diesmal war es sehr tiefgründig am Ende, aber Basti hat einfach einen Riesenschwanz.
Ich habe wieder reingeschissen. Passt auf euch auf, bleibt gesund, hört Bratwurst und Baklava, empfehlt uns weiter, Küsschen aufs Nöschen und bis ganz bald, ihr kleinen Zuckermäuse.
Bye, bye.